Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9Natree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des deutschen Rap von Davide Bortoth und Jan Wehn zeichnet die Entwicklung von Hip-Hop und Rap in Deutschland von den frühen 1980er Jahren bis in die Gegenwart nach. Das 2019 erschienene Sachbuch wählt dafür nicht die Form einer durchgehend erzählten Kulturgeschichte. Es setzt sich vielmehr aus Gesprächen und Erinnerungen von mehr als Beteiligten zusammen, darunter Musikerinnen und Musiker, Produzenten, Journalistinnen, Journalisten, Veranstalter und weitere Szenekenner. Diese Vielstimmigkeit ist zugleich Methode und Gegenstand des Buches Deutscher Rap, erscheint nicht als Werk einzelner Stars, sondern als Ergebnis lokaler Szenen, medialer Vermittlung und dauernder Auseinandersetzungen um Sprache, Herkunft, Stil und Öffentlichkeit. Bortoth und Wehn machen nachvollziehbar, wie aus einer zunächst kleinen, stark selbstorganisierten Jugendkultur ein prägender Teil der deutschen Popkultur wurde. Das Buch will weder eine endgültige Rangliste der wichtigsten Acts liefern noch eine einheitliche Deutung erzwingen. Sein Zweck liegt darin, Erinnerungen, Konflikte und Perspektiven zu einem kollektiven Archiv der Deutschrap-Geschichte zu verbinden. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Oral History macht widersprüchliche Erinnerungen zum historischen Material. Die zentrale Besonderheit des Buches liegt in seiner Form als Oral History. Statt die Geschichte des deutschen Rap allein aus Charts, Veröffentlichungsdaten oder journalistischen Rückblicken abzuleiten, stellen Bortoth und Wehn die Stimmen derjenigen in den Mittelpunkt, die Szenen aufgebaut, beobachtet oder verändert haben. Mehr als 100 Gespräche bilden ein breites Spektrum aus Pionierzeit, etablierten Karrieren und jüngeren Entwicklungen ab. Dadurch entsteht kein glatter Fortschrittsbericht. Unterschiedliche Erinnerungen an Orte, Einflüsse, Prioritäten und Konflikte stehen nebeneinander und zeigen, dass kulturelle Geschichte stets umkämpft ist. Gerade beim Rap ist das relevant, weil Glaubwürdigkeit und die eigene Version der Vergangenheit Teil der künstlerischen Selbstbehauptung sein können. Die Herausgeberrolle der Autoren besteht deshalb vor allem darin, Material zu ordnen und Kontraste sichtbar zu machen. Nicht darin, jede Aussage in eine abschließende Interpretation aufzulösen. Diese Methode hat auch Grenzen, Zeitzeugen erinnern selektiv und bekannte Stimmen erhalten leichter Raum als völlig unsichtbare Akteure. Das Buch macht diese Unabgeschlossenheit jedoch produktiv. Es vermittelt, dass Deutschrap keine zentral gesteuerte Bewegung war, sondern aus vielen regionalen Netzwerken, persönlichen Initiativen und teils gegensätzlichen Vorstellungen hervorging. Die Vielfalt der Aussagen ist somit nicht bloß Ausschmückung, sondern die eigentliche Erklärungskraft des Projekts. Zweitens, von Jugendzentren und Kellerclubs zur bundesweiten Popkultur, ein wesentlicher Gegenstand des Buches, ist der Übergang von einer kleinen, lokal organisierten Hip-Hop-Kultur zur weithin sichtbaren Popmusik. Die frühen Jahre werden als Umfeld beschrieben, in dem Jugendzentren, Kellerclubs, Jams, Crews und persönliche Kontakte entscheidend waren. Zugang zu Wissen, Auftrittsmöglichkeiten und Musik entstand nicht selbstverständlich über professionelle Strukturen, sondern häufig durch Eigeninitiative. Wer Beats, Reime, Tanz, Graffiti oder DJing weiterentwickeln wollte, war auf Austausch und lokale Treffpunkte angewiesen. Diese Bedingungen erklären, warum regionale Szenen für die Entstehung des Genres so wichtig waren und warum es nicht nur eine einzige Ursprungsgeschichte gibt. Mit wachsender Reichweite änderten sich die Voraussetzungen. Tonträgerindustrie, Musikpresse, Radio, Fernsehen und später digitale Plattformen schufen neue Möglichkeiten, aber auch neue Abhängigkeiten und Konkurrenz. Das Buch behandelt diesen Wandel nicht als einfache Erfolgserzählung. Der Eintritt in den Mainstream erweitert Sichtbarkeit und wirtschaftliche Perspektiven, verändert jedoch zugleich die Maßstäbe, nach denen Authentizität, Relevanz und Erfolg beurteilt werden. Indem Stimmen aus verschiedenen Generationen zusammentreffen, lässt sich nachvollziehen, wie frühere DIY-Praktiken in einer zunehmend professionalisierten Kultur weiterwirken. Rap erscheint damit als Popkultur, deren gegenwärtige Größe auf oft improvisierten und gemeinschaftlich getragenen Anfängen beruht. Drittens, Rap als Motor für eine neue Bewertung der deutschen Sprache. Das Buch hebt hervor, dass deutscher Rap die Wahrnehmung der deutschen Sprache in der Popmusik nachhaltig verändert hat. Lange galt Englisch vielen jungen Musikerinnen und Musikern als naheliegende Sprache für international geprägte Genres. Rap schuf dagegen Räume, in denen regionale Färbungen, Umgangssprache, Mehrsprachigkeit, Wortspiele und direktes Erzählen nicht als Mangel, sondern als ästhetische Mittel funktionieren konnten. Diese Entwicklung lässt sich nicht auf einen einzelnen Stil reduzieren. Unterschiedliche Szenen und Generationen setzten jeweils andere Akzente, etwa bei Technik, Humor, Straßenbezug, politischen Perspektiven oder melodischen Formen. Die Bedeutung des Deutschen liegt deshalb nicht nur darin, dass mehr gerappt wurde. Entscheidend ist, dass Sprachgebrauch selbst zum Ausdruck von Zugehörigkeit, Individualität und sozialer Erfahrung wurde. Das Buch kann diese Veränderung über die Aussagen seiner Beteiligten sichtbar machen, ohne eine einheitliche Sprachgeschichte zu behaupten. Zugleich verweist das Thema auf Spannungen sprachliche Provokation, harte Selbstinszenierung und die Verwendung diskriminierender Begriffe gehören ebenfalls zu Debatten um Deutschrap. Eine Kulturgeschichte des Genres darf seine sprachliche Innovationskraft nicht mit einer pauschalen Unbedenklichkeit verwechseln. Die Stärke der Oral History Perspektive besteht darin, Sprache als umstrittene Praxis zu zeigen. Sie ist Werkzeug für Kreativität und Sichtbarkeit, aber auch Schauplatz von Grenzziehungen, Kritik und Aushandlungen über Verantwortung. Viertens, Vernetzung vor dem Internet und digitale Selbstvermarktung danach. Könnt ihr uns hören? Beschreibt Rap nicht nur als Musikstil, sondern als Kultur der Vernetzung. Schon vor der breiten Nutzung des Internets verbreiteten sich Informationen und Kontakte über Jams, Fanzines, Demotapes, persönliche Empfehlungen und Gruppenbildungen. Diese Wege waren langsamer und räumlich begrenzter als heutige Plattformen, doch sie ermöglichten eigenständige Öffentlichkeiten außerhalb großer Medien. Für die Entwicklung des Genres ist dieser Punkt zentral. Szenen mussten sich nicht zuerst durch institutionelle Anerkennung legitimieren, sondern konnten eigene Treffpunkte, Kommunikationswege und Maßstäbe schaffen. Mit dem Internet wurden diese Möglichkeiten beschleunigt und skaliert. Videos, soziale Netzwerke und direkte Kanäle erlauben es Künstlerinnen und Künstlern, Musik, Bildsprache, Interviews und Neuigkeiten selbst zu verbreiten. Der Wandel betrifft daher nicht bloß Werbung. Er verändert, wer Aufmerksamkeit kontrolliert und wie Karrieren entstehen können. Das Buch legt nahe, zwischen den analogen DIY-Strukturen und der digitalen Gegenwart eine Kontinuität zu sehen. Beide beruhen auf Selbstorganisation, direktem Publikumskontakt und der Fähigkeit, kulturelle Relevanz außerhalb traditioneller Gatekeeper aufzubauen. Gleichzeitig verschwinden dadurch weder Konkurrenz noch kommerzielle Interessen. Digitale Sichtbarkeit kann neue Abhängigkeiten von Plattformlogiken schaffen. Die historische Perspektive verhindert deshalb eine technikgläubige Lesart. Das Internet verstärkt vorhandene Praktiken, ersetzt aber nicht die soziale Arbeit von Szenen. Netzwerken und glaubwürdigen Beziehungen. Schließlich Vielfalt, Konflikte und blinde Flecken in der Erzählung des Deutschrap. Die große Zahl der Gesprächspartner macht deutlich, dass Deutschrap keine homogene Kultur ist. Das Buch versammelt Stimmen aus unterschiedlichen Phasen und Rollen des Feldes und kann damit zeigen, wie verschiedene ästhetische, regionale und wirtschaftliche Interessen nebeneinander bestehen. Gerade diese Breite schützt vor der Verkürzung, Rap lediglich über seine jeweils erfolgreichsten Stars, über provokante Schlagzeilen oder über eine einzige Generation zu definieren. Die Geschichte des Genres umfasst Pionierarbeit, mediale Vermittlung, unabhängige Strukturen und kommerzielle Durchbrüche zugleich. Dennoch fordert eine solche Darstellung auch einen kritischen Blick auf Repräsentation. Wer im kulturellen Gedächtnis erscheint, hängt von Bekanntheit, Zugänglichkeit und vorhandenen Archiven ab. Eine Sammlung von Interviews kann daher nicht alle lokalen Szenen oder marginalisierten Perspektiven in gleicher Tiefe abbilden. Auch Konfliktfelder wie Sexismus, diskriminierende Sprache und problematische Rollenbilder lassen sich nicht durch die bloße Anerkennung der kulturellen Bedeutung von Rap erledigen. Sie gehören zur Analyse des Genres, weil sie prägen, wer sich zugehörig fühlen kann und welche Bilder Öffentlichkeit gewinnen. Das Buch ist besonders wertvoll, wenn es als Gesprächsgrundlage gelesen wird, nicht als endgültiges Urteil. Seine multiperspektivische Anlage ermöglicht es, Widersprüche sichtbar zu halten. Rap kann zugleich emanzipatorische Selbstermächtigung, kreative Sprachpraxis, Smart-Produkt und Ort harter sozialer Auseinandersetzungen sein. Zusammenfassend, das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die die Geschichte des deutschen Rap nicht nur über bekannte Alben, Verkaufszahlen oder einzelne Karrieren verstehen wollen. Es eignet sich für Hip-Hop-Interessierte ebenso wie für Menschen aus Kulturjournalismus, Medienwissenschaft, Popgeschichte und Jugendkulturforschung. Der praktische Nutzen liegt in der Orientierung. Die Vielzahl der Stimmen macht nachvollziehbar, wie Szenen funktionieren, wie sich lokale Netzwerke zu überregionaler Reichweite entwickeln und warum Selbstorganisation für Rap so prägend blieb. Intellektuell bietet das Buch eine differenzierte Sicht auf kulturellen Wandel. Es verbindet Fragen nach Sprache, Medien, Kommerzialisierung und Zugehörigkeit, ohne sie auf eine einfache Erfolgsformel zu reduzieren. Wer die Gegenwart des Deutschrap besser einordnen möchte, gewinnt besonders durch den Blick auf die Bedingungen seiner Entstehung und auf die verschiedenen Deutungen innerhalb der Szene. Im Vergleich zu klassischen Künstlerbiografien oder chronologisch stark geglätteten Musikgeschichten hebt sich, könnt ihr uns hören, durch seine kollektive Perspektive ab. Nicht ein Erzähler erklärt die Kultur von außen, sondern zahlreiche Beteiligte sprechen, mit ihren Erinnerungen, Bewertungen und Widersprüchen. Dadurch ist das Buch weniger ein abschließendes Lexikon als ein lebendiges Dokument kultureller Selbstbeschreibung. Diese Form macht es auch dort aufschlussreich, wo Aussagen nicht nahtlos zusammenpassen. Gerade die Reibungen zeigen, dass Deutschrap aus vielen Geschichten besteht und seine Bedeutung weit über Musik allein hinausreicht. Wenn Sie unterstützen möchten, Davide Borto, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.